Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstoffwechselt. Heute mit einem ganz, ganz, ganz speziellen Gast, nämlich unserem Olympiasieger im Einerrudern, Oliver Zeitler. Ich freue mich heute ganz besonders auf den Podcast, weil der Olli momentan sehr, sehr, sehr wenig Zeit hat. Er ist ein sehr gefragter Mann nach seinem Olympiasieg in Paris. Wir werden folgende Themen ein bisschen durchsprechen. Und zwar, wie der Olli aus der Niederlage in Tokio neue Motivation geschöpft hat, die Zusammenarbeit mit uns im M2H Stoffwechselzentrum, dem System Zeitler und wie professionell die ganze Familie an diesem Erfolg gearbeitet hat und auch weiterarbeitet und Mythos Olympia. Was macht die Olympischen Spiele so einzigartig? Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast
mit Marie und Markus Hörmann.
Ja, Olli, mir freut es unglaublich, dass du heute da bist, nachdem dein Terminkalender ja voll ist bis unter die Decke. Danke, dass du hier bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein und ja, hier zu Besuch zu kommen, habe ich natürlich gerne in meinen Terminkalender untergebracht.
Olli, wie geht's dir heute? Ich habe gehört, du warst gestern auf der Wiesn.
Ich glaube, ernährungstechnisch wäre da ein bisschen mehr gegangen, sage ich mal. Also hätte ich etwas besser vorbereitet kommen können. Aber war schön und auch das gehört ja dazu, dass man die sozialen Kontakte pflegt, dass man dann auch hier in der Heimat das Oktoberfest natürlich mitnimmt. Von daher, Wiesn muss schon ein-, zweimal sein im Jahr.
Ja, und vor allem, ich meine, wir kommen jetzt gleich drauf, aber noch so im Erfolg und nach 3 Jahren extremer Vorbereitung ist es auch mal gut, wenn man einfach mal, wie sagt unser Ausbilder immer, wenn man das Hirnkastel mal aus dem Fenster hängt.
Ja, es ist auf jeden Fall gut, mal was anderes zu machen, auf jeden Fall. Und jetzt ist halt die Zeit dafür. Nach Olympia steht jetzt erstmal nichts Großes an und deswegen nimmt man sich dann das ein oder andere auch schon mal raus.
Sehr gut. Olli, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der Bombe. Olympiasieg am 3.8.2024. Wie fühlt es sich an, Olympiasieger zu sein?
Es ist schon ein anderes Leben, was man jetzt führt. Die Aufmerksamkeit ist deutlich, deutlich höher. Und so persönlich hat man jetzt natürlich das Ziel erreicht, was ich schon immer erreichen wollte. Ich wollte so eine Goldmedaille haben. Und das jetzt geschafft zu haben, ist einfach ein mega gutes Gefühl. Ich bin extrem stolz drauf. Und natürlich auch sehr, sehr zufrieden mit der Leistung, weil es war jetzt nicht nur das Resultat, was sehr gut war, sondern auch die Art und Weise, wie ich es gemacht habe. Ich bin wirklich super happy, dass ich meinen Rennplan so umsetzen konnte, dass an dem Tag dann auch alles gestimmt hat für mich. Und ja, ich hatte dann auch, wie gesagt, ein bisschen Glück vielleicht. Und ja, da kann man dann auch glücklich sein.
Aber auch das Glück darf ja erarbeitet sein. Und das war ja nicht immer nur da, das Glück. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Wie hast du es in Paris wahrgenommen? Wie war so die Zeit vor Ort für dich? Wie intensiv ist die Zeit, direkt bei Olympia dann dabei zu sein, das Ganze wieder zu erleben? Mit diesem selbst gesteckten Ziel, eigentlich gibt es nur den Sieg.
Man hat sich jetzt natürlich 3 Jahre seit Tokio darauf vorbereitet. In Tokio habe ich ja ein bisschen auf die Fresse bekommen. Und dann wollte ich es natürlich besser machen. Aber diese Niederlage in Tokio, die hat halt auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt härter an mir arbeiten, ich muss noch leistungsbereiter sein und ich muss auch an der einen oder anderen Stelle noch an mir arbeiten und hab dann halt auch so Defizite quasi herausgefunden, die ich dann eliminieren wollte. Und die erste Woche bei Olympia, also bevor die Rennen losgegangen sind, also da sind wir schon ins Dorf gezogen, alles sehr überwältigend, einfach weil man da dann mit so vielen Sportlern da untergebracht ist, sich erstmal so ein bisschen auch dort einleben muss. Dann mit Essen muss man schauen, wo bekomme ich was. Also das ist halt alles sehr überwältigend. Und als dann die Rennen losgegangen sind, da ist man dann natürlich auch voll im Tunnel dann. Also da interessiert man sich auch für viele Sachen nicht. Social Media habe ich dann auch komplett abgegeben in der Woche, weil ich einfach mich voll konzentrieren wollte. Und im Anschluss war es dann mehr so, also nach meinem Rennen, ja, da wurde man dann erstmal von Termin zu Termin geschickt. Also man konnte sich da jetzt noch nicht irgendwie mal Zeit nehmen und das so realisieren. Das hat dann irgendwie 3-4 Tage gedauert, bis ich das endlich mal machen konnte. Aber Paris an sich waren wirklich sehr, sehr schöne Spiele. Besonders als ich es mir dann halt auch rausgenommen habe, einfach mal Zeit für mich zu haben, einfach das zu machen, worauf ich Bock habe, neben diesen ganzen Verpflichtungen, die man noch nachkommen muss, war dann einfach wunderschön, also dieses ganze Olympia-Flair aufzusaugen, und war schon sehr, sehr schön und gut, also war eine tolle Zeit.
Ich fand das total schön, weil man das, finde ich, im Nachgang extrem gut beobachten konnte, wie viel Ballast da irgendwo abgefallen ist. Und wie du dann auch eben die Zeit, vor allem mit deiner Freundin dann auch im Nachgang in Paris halt genutzt hast, dass ihr euch andere Sportarten anschaut, dass ihr einfach einmal, ja, mal lebt außerhalb vom Leistungssport. Wie schön war da einmal die Abwechslung zu sagen, hey, jetzt 3 Jahre Vorbereitung, volle Kanne auf ein Ziel, und dann ist einfach mal kompletter Lifestyle-Wechsel. Weil von, ich trainiere jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele Stunden, aber in der Woche kommen man ungefähr 25 zusammen oder so um den Dreh.
Ja, ein bisschen mehr sogar.
Ein bisschen mehr dann in der Belastungsphase sowieso dann. Zu, okay, hey, geil, Ziel erledigt. Und wir, klar, nehmen das Ganze jetzt, was jetzt beruflich auch dazu kommt, also diese ganze Vermarktung und so weiter, ist jetzt ja ein Thema, Gott sei Dank darfst du das ja jetzt erleben. Aber dann an dieser Punkt zu sagen, okay, hey, jetzt nehmen wir uns mal komplett raus und genießen das, schauen uns andere Sportarten an und so weiter. Fiel dir das schwer oder war das einfach mal sowas, wo du gesagt hast, hey, endlich mal den Alltag ruhen lassen?
Also als Leistungssportler ist, glaube ich, nie so ganz einfach abzuschalten. Man bereitet sich 3 Jahre darauf vor, man hat wirklich sehr, sehr wenig Zeit für irgendwas anderes, und da kann das immer ein bisschen überwältigend sein, wenn dann plötzlich die Zeit da ist, man hat so viele Möglichkeiten, man hat die Chance, das eine oder andere auch aufzuholen. Und ja, das ist natürlich cool, aber man hat so im Hinterkopf, zumindest war es bei mir so die ersten Wochen zumindest, war immer so, okay, wann kann ich jetzt wieder ins Boot? Und mir war schon, als ich über die Ziellinie rübergefahren bin, war mir schon klar, okay, die nächsten 1,5 Wochen werde ich nicht rudern können, einfach weil auf der Strecke Kanu-Wettkämpfe stattfinden und ich dann auch erstmal Olympia genießen möchte. Und ich wusste, okay, ich werde jetzt das komplette Bootsgefühl, was ich mir jetzt über die letzten 3 Jahre aufgebaut habe, werde ich komplett verlieren jetzt erstmal. Und es wird sich, wenn ich wieder ins Boot steige, ganz, ganz anders anfühlen als jetzt. Jetzt fühlt es sich einfach geil an. Es fühlt sich an wie so ein maßgeschneiderter Anzug. Ja, man fühlt sich einfach wohl, und das wird auf keinen Fall so sein, wenn ich dann wieder ins Boot steige nach 5-6 Wochen waren es jetzt. Und so war es dann auch. Also man verliert da schon relativ schnell die Form, und das ist, glaube ich, was einen Leistungssportler auch stresst dann erstmal. Und da kann man dann, es ist mir zumindest sehr schwer gefallen, das abzustellen, dann abzuschalten.
Wie ging es dir mit so ein bisschen aus der Professionalität rauszugehen? Also ich kann es nur von mir beschreiben, ich wusste immer, wenn eine Langdistanz vorbei ist, ist der Alltag nicht mehr so strukturiert, wie er vorher war, ist die Ernährung zum Beispiel nicht mehr so, wie sie vorher war, weil eben nimmst du mal Einladungen hier an, da an, sagst du einmal, hey, keine Ahnung, jetzt einfach mal alles scheißegal, ja, ich möchte einfach mal leben. Mir persönlich zum Beispiel ist das immer sehr schwer gefallen. Wie ging es dir damit, dass du gemerkt hast, okay, jetzt das, was dich die ganzen letzten 3 Jahre im Endeffekt, um was sich alles gedreht hat, ist diese Professionalität, die so ein bisschen einreißen zu lassen. Wie ging es dir damit?
Also ich glaube, wir im Leistungssport, wir schaffen uns Routinen, um das auch durchzustehen, weil anders geht es nicht. Wenn man diese Routinen nicht hat, dann wird es immer sehr schwierig. Und wenn diese Routinen wegfallen, muss man schauen, dass man neue Routinen findet. Aber das ist auch wieder überwältigend, weil man halt so viele Möglichkeiten plötzlich hat. Es ist alles neu, Und da muss man auch erstmal mit klarkommen. Aber das hat jeder Leistungssportler, also alle Sportler nach Olympia, mit denen ich so gesprochen habe, die haben jetzt auch erstmal gesagt, ja, okay, das waren 3 Jahre harte Arbeit. Und jetzt muss man einfach auch mal ein paar Wochen zumindest frei machen und mal aus diesem Trott raus, den man da die letzten Jahre gelebt hat. Und ich glaube, das ist auch gut und gesund, auch wenn es sich am Anfang vielleicht nicht so anfühlt oder mental sehr schwierig ist. Ja.
Also dann auch mit Dankbarkeit annehmen.
Auf jeden Fall, ja, klar.
Du hast vorher gerade auch gesprochen, das Thema Tokio war ja irgendwie in aller Munde und ich habe es ein bisschen verfolgt, medial natürlich immer irgendwie so ein Thema. Ich darf gerne noch ein Stück früher anfangen, bevor wir da hinkommen. Du warst ja einmal Profischwimmer oder zumindest mehrmals deutscher Meister, habe ich gelesen. Und du hast irgendwann einmal durch einen Zufall, ja mehr oder weniger, oder durch eine Situation, die sich verändert hat, den Weg dann vom Schwimmen zum, ja, in anderer Richtung aufs Wasser Sport zu treiben hinbekommen. Wie ist das damals eigentlich passiert?
Also 2016 war es so, dass ich es nicht zu den Olympischen Spielen geschafft habe. Also Olympia war immer mein großes Ziel und 2016 hat es eben nicht gereicht für mich. Im Anschluss hat sich meine Trainingsgruppe in München größtenteils aufgelöst. Also die Freunde und Schwimmkollegen, mit denen ich wirklich sehr viel Zeit verbracht hatte. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich so lange beim Schwimmen geblieben bin, weil ich da wirklich eine gute Zeit mit den Leuten hatte. Das Team ist halt auseinandergebrochen. Die haben sich alle auf was anderes konzentriert. Wir hatten weiterhin Kontakt, aber dann stand halt mehr Uni und Beruf im Vordergrund. Und dann war das beim Training auch hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, im November meinen letzten Wettkampf zu schwimmen, 2016. Und dann den Leistungssport quasi an den Haken zu hängen. Zu dem Zeitpunkt habe ich meinen Vater schon gefragt gehabt, ob er mir das Rudern beibringt. Also das war im September, Oktober 2016. Da sind wir dann ab und zu mal an die Regattastrecke raus, einmal die Woche, um einfach im Boot zu sitzen und die Technik zumindest zu lernen. Da war jetzt erstmal gar kein Leistungsgedanke drin. Und ja, im Winter, als ich dann mit dem Schwimmen aufgehört habe, habe ich mich nicht wirklich gut gefühlt. Hab gemerkt, ich muss wieder irgendwas machen und dann war die naheliegendste Option das Ruderergometer im Keller. Da habe ich mich dann fit gemacht, bin dann spaßeshalber Anfang des Jahres 2017 mit meiner Schwester zusammen und meinem Großvater zur deutschen Indoor-Meisterschaft gefahren und da habe ich dann gewonnen und habe da einen Olympiasieger von 2012 geschlagen und da dachte ich mir so, okay, vielleicht sollte ich da jetzt doch noch mal ein bisschen mehr investieren und das ernsthafter betreiben und das war dann die beste Entscheidung meines Lebens, würde ich sagen.
Du hast ja dann relativ schnell ein paar Rekorde aufgestellt.
Genau.
Ab wann hast du das vom Ergometer so richtig aufs Wasser transferieren können?
Ich glaube, das hat auch schon ein Jahr gedauert. Also ich war von Anfang an glücklicherweise sehr erfolgreich, auch im Boot, auch wenn es sehr unkontrolliert, technisch jetzt nicht so super gut, sehr kurz, abgehackt, alles noch nicht so rund gewesen ist, wie es jetzt zuletzt bei Olympia aussah. Das ist eine andere Welt. Also ich glaube schon, dass ich ein Jahr gebraucht habe, um diese Technik so zu beherrschen, dass ich dann auch wirklich mein Potenzial ins Wasser bringen konnte.
Und von Anfang an war ja, oder ist ja bei euch generell irgendwie immer Familie Thema, gell? Also ich meine, gewisse Erfolge kennt man ja auch schon allein durch deinen Opa, der hier auch gerade da sitzt, freut uns natürlich sehr. Wie hat dir das, auch in gewisser Art und Weise, wie hat dir das geholfen, dass dein Papa, dein Opa und deine ganze Family eigentlich vom ersten Paddelschlag an quasi immer mit dabei waren?
Ja, hat natürlich sehr geholfen. Alle waren sehr erfolgreich im Rudersport und diese Erfahrungen, die sie teilen konnten und diese Expertise, die da war, hat es natürlich erst ermöglicht, dass ich mich auch so entwickeln konnte. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht mit dieser Expertise im Hintergrund gearbeitet hätte und diese Expertise in meinem Team gehabt hätte, wäre das so nicht möglich gewesen, ganz klar.
Hast du da einen gewissen Druck verspürt, als du dann das Ganze professionell gestartet hast?
Anfangs ja. Ich habe das auch niemandem quasi erzählt, dass ich jetzt das Rudern lerne, einfach weil ich keine Lust auf blöde Kommentare hatte oder so, einfach wegen der Familiengeschichte. aber ab einem gewissen Punkt habe ich mir dann so gedacht, ja, ich mache das jetzt für mich und deswegen brauche ich mir da jetzt auch keinen großen Druck aufbauen oder mir nichts von außen sagen lassen. Ich gehe jetzt meinen Weg. Meine Familie unterstützt mich dabei, das ist wunderschön. Aber es ist jetzt keine Verpflichtung, der ich nachgehe, nur weil ich in einem Ruderboot jetzt Sport treibe, heißt das nicht, dass ich auch Olympiasieger werden muss.
Mhm. Wann bist du deinen ersten Weltcup gefahren?
2018.
Also ich muss jetzt tatsächlich auch einmal vorlesen, weil von dem Moment, ja, 2018 bis jetzt, bist du dreimal Weltmeister geworden, dreimal Europameister, siebenmal Weltcup-Sieger und wir haben jetzt zweite und dritte Plätze, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Mhm. Du hast dreimal die Regatta in Henley gewonnen, die ja sehr prestigeträchtig ist.
Viermal schon.
Viermal? Ah, ja. Siehst du, dann ist die Web, du musst die Webseite noch verändern. Und Olympiasieger. Innerhalb von so kurzer Zeit, das zeigt ja wirklich, dass du eigentlich genau für den Sport gemacht bist, oder?
Ja, also ich glaube, ich habe durch meine körperlichen, durch meine physischen Voraussetzungen da schon ja, ein glückliches Händchen gehabt quasi mit der Sportwahl. Bedingt durch meine Familie natürlich auch, aber ich glaube schon, dass ich mit dem Rudern einen Sport gefunden habe. Im Schwimmen zum Beispiel, da war ich immer so, ich glaube, ich wäre ein guter Mittelstreckenschwimmer gewesen, aber dafür war ich einfach zu schwer. Mhm. Und im Rudern macht das jetzt nicht so einen großen Unterschied. Man sollte natürlich schon auf sein Gewicht achten und schauen, dass das Boot optimal im Wasser liegt, aber es ist jetzt nicht so eine Einschränkung, wie es beim Schwimmen war.
Mhm. Und dann ging der Weg quasi ja, bis Tokio relativ gut dahin. Du warst ja mitfavorisiert in Tokio. Wenn du Lust hast für die Leute, die es jetzt nicht wissen, was ist in Tokio passiert?
Also in Tokio bin ich als Weltmeister angereist, war da natürlich schon ein Medaillenkandidat auf jeden Fall. Und die Regatta, die war dann etwas vom Winde verweht. Ich bin zu dem Zeitpunkt erst etwas über drei Jahre wirklich im Boot gesessen. War dann sehr, sehr schwierige Bedingungen für mich. Und am Tag des Halbfinales waren halt dann einfach drei Leute besser und somit bin ich nur ins B-Finale gekommen, obwohl ich eigentlich davor immer im A-Finale gewesen bin. Also meine ganze Karriere über jeden Weltcup, den ich gefahren bin. Ich glaube, es gab einen Weltcup, wo auch blöde Bedingungen waren. Da gab es dann Time Trials quasi als Vorlauf und durch diese wechselnden Bedingungen über eine halbe Stunde, wo diese Einerläufe dann hintereinander ins Ziel gekommen sind, hatte ich keine Chance, ins A-Finale zu kommen. Das war das einzige C-Finale, was ich jemals bestritten habe. Und ansonsten war ich immer im A-Finale, außer halt bei Olympia dann. Das war das B-Finale. Und das war dann etwas niederschmetternd natürlich.
Wie ging es dir da im Nachgang dann?
Nicht gut. Also das hat mich sehr, sehr getroffen, dass ich das nicht geschafft habe. Ich habe an mir gezweifelt, an meinen Fähigkeiten, an dem, was ich da die letzten Jahre gemacht habe, obwohl es ja offensichtlich erfolgreich gewesen ist. Wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, ja, nach 2,5 Jahren bist du Weltmeister im Einer, der beste Ruder der Welt, da hätte ich gesagt, ach Quatsch, niemals. Aber wenn man dann halt mit diesem, mit dem Level, was man dann hat, zu Olympia anreist und dann halt auch die Erwartungen von einem selbst sehr hoch sind und die dann nicht erfüllt, ist das sehr, sehr schwierig, ja.
Was hast du nach Olympia dann gemacht? Wie ging es da für dich weiter? Du hast ja gesagt, du hast den Sport dann auch in Frage gestellt. Mhm. Und jetzt so im Nachgang wissen wir, hast du viele, viele Dinge angepackt und verändert, aber wie kam es zu dem Punkt, dass du dich da quasi wieder rausgezogen hast aus der schweren Situation, die du da für dich gehabt hast?
Ich musste erstmal ein bisschen Abstand natürlich vom Sport auch gewinnen. Ich glaube, es war ein Monat, ein bisschen mehr, wo ich überhaupt nichts mit Rudern zu tun hatte. Und dann war es so, dass ich einen Kumpel in der Schweiz besucht habe, der an dem Wochenende Schweizer Meisterschaften am Rotsee, meiner Lieblingsstrecke, hatte. Und wir sind dann halt, weil er Training am Abend hatte, bin ich dann da mal hingegangen, bin dann während dem Training da an der Seite lang spaziert und da habe ich so auf den See geguckt und dachte mir so, ja, eigentlich musst du hier nochmal hin und musst hier nochmal gewinnen und fahren zumindest, weil das ist einfach das Mekka der Ruderer, heißt der Göttersee quasi. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich weitermachen werde, dass ich noch bis Paris gehen möchte auf jeden Fall. Und ja, das war dann so der Startschuss quasi. Und das Infragestellen, das haben wir dann weiterhin gemacht, aber mehr so, was können wir noch besser machen, mein Vater und ich, als Coach und Athlet, und haben dann im Training ein bisschen was angepasst. So die Hauptstruktur ist eigentlich immer die gleiche geblieben. Wir wussten, dass wir unabhängig vom Verband besser unterwegs sind, das haben wir auch beibehalten, aber wir haben halt andere Punkte einfach verbessern wollen, haben wie dann auch mit dir zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Ernährung angepackt, sind dann nochmal mehr in die Biomechanik rein, haben da geguckt, was können wir ändern, wie können wir das Boot vielleicht besser einstellen, wie kann ich auch bei diesen schwierigen Bedingungen, die mir in Tokio das Genick gebrochen haben, wie kann ich dort besser werden? Und ja, so ging der Weg dann los quasi zu den Olympischen Spielen nach Paris.
Und mit einer der Punkte war ja, dass du Mentalnummer, ich sage jetzt mal, aufgesattelt hast. Mhm. Was war da der Punkt für dich, dass du gesagt hast, okay, das macht auf alle Fälle Sinn, dass man sagt, man geht jetzt da auch in den mentalen Bereich rein?
Das war dann tatsächlich 2022. Ich dachte, dass ich mit der Motivation, die ich jetzt da rausgezogen habe, schon gut unterwegs bin nach Tokio erstmal, aber ein Jahr später war es dann so, dass auf meiner Heimstrecke in Oberschleißheim die Europameisterschaften stattgefunden haben, ein extrem wichtiges Event in dem Jahr für mich, und dort bin ich dann Vierter geworden, also bin dann nach einer Corona-Infektion die paar Wochen davor mit Trainingsausfall und noch einer nicht ganz wiederhergestellten Lungenkapazität oder Sauerstoffaufnahme dann komplett blau gegangen auf den letzten 200 Metern. Obwohl ich in Führung lag, bin dann, wie gesagt, nur Vierter geworden. Und das war dann so der Punkt, okay, das ist jetzt wieder so ein Trauma, wie es in Tokio auch passiert ist. Ich glaube, da sollte ich jetzt doch mal mit jemandem sprechen. Und so bin ich dann auf meine Sportpsychologin auch aufmerksam geworden, beziehungsweise habe sie kontaktiert. Und seitdem arbeiten wir zusammen und haben die Traumata aufgearbeitet und geschaut, wie wir mich auch mental auf Paris vorbereiten, was gibt mir Sicherheit. Und ja, es ist einfach gut, jemanden zu haben, der jetzt vielleicht nicht Familie ist auch. Es gibt Themen, da redet man dann einfach lieber mit einer Sportpsychologin drüber, die das dann für sich behält natürlich und die einen dann auch so ein bisschen kennenlernt, wo man dann einfach, wenn irgendwas aufpoppt, gleich hingeht bzw. anruft, um das dann halt kein großes Thema werden zu lassen. Und das hat mir auch sehr geholfen.
Würdest du anderen Sportlern das auch empfehlen, dass man sich die mentale Seite mal anschaut?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es war ein großer Fehler, das erst so spät zu machen tatsächlich. Das hat mir extrem weitergeholfen und ist auch gesünder, glaube ich, im Sport. Beziehungsweise im Leistungssport, da sind wir meistens über so einem Level, was gesund ist. Und das muss man halt auch so sehen, dass das auch mental der Fall ist. Das sind extreme Stresssituationen, denen wir uns da aussetzen. Allein das Training, wir begeben uns ganz, ganz bewusst in diese Stresssituation rein. Und das ist natürlich für den Körper, den Geist auch sehr anstrengend. Und auch das braucht etwas Pflege.
Unbedingt, ja. Es ist ja ganz spannend, weil du es vorher schon angesprochen hast, haben wir ja dann auch das Arbeiten angefangen. Ganz lustig, der Kontakt kam ja über deinen Opa zustande. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, als wir uns in Oberschleißheim das erste Mal getroffen haben. Also mir war da richtig kalt, weil es war ein richtig kreisliger Tag. Und wir auch gleich über das Thema eben gesprochen haben. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich sofort verstanden habe, vor allem euch in der Dreierkonstellation, also dich, dein Papa, dein Opa, wie professionell ihr an die Dinge rangeht. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt so außerhalb von zum Beispiel jetzt Triathlon oder Radsport sieht man das gerade in Deutschland tatsächlich echt selten, vor allem, was du vorher gerade angesprochen hast, verbandsgestützte Sportarten, sieht man diese Professionalisierung wirklich extrem selten und dieses Wissen auch, wie viel wir aus uns noch rausholen können. Wie sehr hat euch das geholfen, dass ihr so ja, dass ihr an jeder Stellschraube irgendwo drehen wollt, oder wo kommt das her? Hast du das schon immer gehabt oder ist das wirklich was, was gewachsen ist über die Zeit?
Ich glaube, es ist schon gewachsen, aber wenn man sich das jetzt mal ganz plump vorstellt, wie viel Zeit man in den Sport investiert, dann sage ich halt, also für die Zeit, die ich dort investiere, dann muss ich es 100% oder 110% machen. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn. Und so sind wir dann halt auch an die Sachen rangegangen. In unserem System sind wir halt sehr flexibel. Wir können schnell Entscheidungen treffen auch, was auch wichtig ist im Leistungssport. Und ich glaube, so haben wir auch gezeigt, wie es gehen kann. Vielleicht nicht gehen muss, aber wie es gehen kann, dass in Deutschland auch Spitzenleistungen weiterhin möglich sind.
Unbedingt, ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dass ihr da als Team ein riesen Vorreiter seid, dass ihr ja Verbände, Teams, ich mein, man kann da ja in sämtliche Profiligen in Deutschland schauen. Und wenn man ein bisschen tiefer gräbt, wird man erstaunt sein, wie unprofessionell viele Strukturen noch sind. Ich würde ganz gern, wenn du Lust hast, mal ein bisschen auf unsere Zusammenarbeit kommen. Mhm. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, ich habe das System Zeidler, sage ich jetzt einfach mal, als extrem professionell wahrgenommen und habe sofort auch diesen Drive gespürt. Gut, ihr habt das Ziele auch klar definiert. Mhm. Mit welcher Intention bist du da rangegangen, das Thema Stoffwechsel dir anzuschauen?
Also das Thema war ja eher so, kam ja über das Nachdenken über Ernährung, dass ich da tatsächlich relativ wenig eigentlich mache. Also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich meinem Körper das gebe, was er braucht, dass ich da vielleicht gar nicht so schlecht war, aber dass ich das schon nochmal analysieren lassen sollte und dass ich da auf jeden Fall noch ein paar Prozentpunkte, glaube ich, rausholen könnte. Und so ist es dann zustande gekommen, dass wir uns da informiert haben und so sind wir auch auf dich gekommen. Und ja, auch das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil die Zusammenarbeit lief ja sehr easy immer und auch sehr professionell. Ich konnte dir immer schreiben, wenn ich irgendwie eine Frage auch auf einem kurzen Dienstweg hatte. Das war wirklich optimal, glaube ich.
Also wie wichtig siehst du jetzt, dass man sich das Thema Stoffwechsel, wie gesagt, also ich denke, mental ist das eine Thema, das aber ja auch im Stoffwechsel extrem wichtig ist, wo wir uns ja auch oft ausgetauscht haben und gesagt haben, auch nach Trainings oder Vortrainings, wo wir mit der Messung auch gemerkt haben, schau her, so und so reagiert der Körper und jetzt ist zum Beispiel gar nicht das Essen der Grund, sondern die Atmung oder das Stresslevel, das man eben nach dem Training hat. Mhm. Körperlich, mental kommt ja vieles dazu. Hast du für dich irgendwo neue Schlüsse daraus ziehen können, wie wichtig das Gesamtbild Körper, Seele, Geist, wie man so schön sagt, ist?
Auf jeden Fall. Es ist halt nicht nur das Training, was man machen muss, um Topleistung zu bringen. Und da fand ich es auch extrem interessant, dass ich bin, wie gesagt, auf dich gekommen über Ernährung, weil ich dort eigentlich mehr machen wollte. Aber dass dann auch die Atmung so eine große Rolle gespielt hat und dann eigentlich für mich eigentlich den noch größeren Aha-Effekt als meine Ernährung dann ausgemacht hat. Was ich mit 5 Minuten Atemübung dann meinem Körper schon Gutes tun kann, war wirklich sehr überraschend und auch beeindruckend. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich meinem Körper was Gutes tue und dass ich auch mehr Energie habe, also auch dann dadurch mehr Leistung bringen kann. Das war echt top.
In der Zusammenarbeit ist ja vor allem so in die Richtung direkte Vorbereitung auf Paris ja dann uns auch aufgefallen, dass Sicherheit eine große Rolle irgendwie in deinem Leben spielt. Du bist ja kurz vorher nochmal nach Paris gefahren, hast dir alles angeschaut, hast dir die Wege angeschaut, bist die Regatta nochmal abgerudert, hast ja wirklich nichts dem Zufall überlassen. Ich plaudere da mal vielleicht kurz aus dem Nähkästchen, wenn es für dich in Ordnung ist. Haben wir ja zum Beispiel die Intervalle, die du vor dem Rennen oder die du vor Olympia noch gemacht hast, alle zur selben Uhrzeit gemacht, mit derselben Ernährung, die dann auch in Olympia die du dann auch genutzt hast. Wie wichtig war für dich in der Vorbereitung das Thema Sicherheit?
Es ist extrem wichtig, weil wenn man sich sicher fühlt, dann kann man eigentlich nur an diese 100% und darüber hinausgehen, wenn da irgendwelche Störfaktoren drin sind, dann verschenkt man dort wieder ein paar Prozent, weil man da wieder, oh Mist, und also diese Unsicherheit, das zerstört so das Potenzial, würde ich sagen. Und deswegen ist Sicherheit für mich extrem wichtig. Deswegen habe ich auch nichts dem Zufall überlassen für Olympia.
Dann kommt zur Information, dass man eine Stunde später startet.
Ja, das war tatsächlich dann nicht vorhersehbar. Aber an dem Tag war es mir tatsächlich egal. Also im Halbfinale bin ich olympischen Rekord gefahren. Ja. Ich wusste, dass das alles funktioniert. Das war wie so ein Befreiungsschlag, das Halbfinale. Besonders nach Tokio, wo ich im Halbfinale gegen eine ähnliche Gegnerschaft, also da waren einige Namen, die auch mich dort in Tokio noch rausgekegelt hatten. Das war wirklich ein Befreiungsschlag und das war dann im Finale, hat keine Rolle für mich gespielt. Ich wusste, dass das System funktioniert. Ich habe mir dadurch die Sicherheit geholt, durch dieses Wissen, und da war alles gut. Und ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen, diese Stunde dann auch totzuschlagen.
Und dieses Halbfinale, wir haben es live im TV angeschaut und das war ja wirklich, gefühlt ist dieser Einschlag ja bis hierher gekommen. Ja? Also diese, wie du dich da quasi frei gerudert hast, das war ja extreme Energie, die du da auch verbreitet hast. Also das war für mich unglaublich. Also für mich wahrscheinlich sogar noch ein Stück emotionaler war das Halbfinale als dann wirklich das Finale, weil das, wenn man dann doch näher an dir dran ist und da weiß, was das als was das heißt, wenn da die Medien ja, immer wieder auf dieses Thema gehen, wenn man sich so mit diesem, ja, mit diesem Halbfinale da aus Tokio noch so beschäftigen musste, und dann ist dieser Punkt da, wo man sagt, okay, jetzt wieder Halbfinale, 3 Jahre später, und dann bombt man da olympischen Rekord raus. Wie hast du dich da gefühlt vor dem Halbfinale?
Vor dem Halbfinale habe ich mich nicht gut gefühlt. Es war extreme Stresssituation, einfach weil das, obwohl ich es verarbeitet habe mit meiner Sportpsychologin, im Hinterkopf hatte ich immer noch, okay, Halbfinale vor 3 Jahren lief nicht gut, fast gleiche Gegner, nicht optimal. Und bis 500 Meter im Rennen hatte ich auch kein gutes Gefühl. Und ich habe mich dann versucht abzulenken während dem Rennen, indem ich eigentlich nur noch auf die Zeit geguckt habe. Und ich wusste, wenn ich jetzt 1,40 auf 500 Meter durchfahre, dann wird es ein olympischer Rekord. Und das war dann mehr so mein Fokus tatsächlich. Ich habe mich versucht abzulenken von dem, was in Tokio gewesen ist. Und ja, dann war es ein Befreiungsschlag.
Was ist nach dem Halbfinale bei dir passiert? Ist da schon so eine gewisse Freiheit wieder zurückgekommen? So ein gewisser Ausbruch aus dieser extremen Drucksituation?
Auf jeden Fall. Also ich bin dann zum Cooldown gefahren. Also da gibt es immer so verschiedene Areas. Also eine ist zum Warmmachen, die andere zum Cooldown. Und da habe ich mir dann schon eine Minute genommen, wo ich dann einfach mal dann auch Ciao zu den Dämonen von Tokio gesagt habe. Habe ich wirklich so gemacht. Und dann war auch gut. Also dann ging es mir super. Ich war befreit. Ich war der schnellste Athlet, der jemals bei Olympia im Einer gerudert ist plötzlich, und das hat sich mega angefühlt, besonders wenn man so denkt, die Jahre zuvor, wenn man da an die großen Namen des Rudersports denkt und dann so, okay, jetzt war ich schneller als alle von denen, jetzt steht mein Name dort oben immer bei den Startlisten mit meiner Zeit, war extrem cool, und das war auch so ein, das war schon so ein Meilenstein in meiner Karriere, nur diesen olympischen Rekord irgendwie zu fahren. Und das Halbfinale war auf jeden Fall ein vorgezogenes Finale, würde ich sagen.
Sehr emotional auf alle Fälle.
Auf jeden Fall.
Eben dann bis das Finale gerudert, du hast mit sehr, sehr großem Abstand gewonnen. Wie emotional ging es für dich dann weiter? Weil ich weiß nur, ich bin im Hotelzimmer gestanden, habe heulen angefangen. Wenn man dann die Bilder mit deinen Pups gesehen hat oder mit deiner Freundin, das ist ja, also da hat man ja selbst schon gespürt, was da irgendwie für Tonnen an Ballast runterfällt. Und wie habt ihr das dann wahrgenommen? War das, hast du diese Emotionalität überhaupt noch wahrnehmen können in dieser kurzen Zeit, bevor quasi alle über dich hereingebrochen sind?
Ja, also so eine olympische Regatta ist sehr emotional, war in Tokio schon super emotional, ist einfach was anderes als eine Weltmeisterschaft, und so war es auch in Paris, also das, so viele Emotionen, die dann in einem hervorkommen und man kann es nicht kontrollieren, wenn die Tränen kommen, dann fließen die, und das war bei mir auch so, ich bin über die Ziellinie gefahren und dachte mir so, fuck, ich hab's jetzt echt geschafft, Olympiasieger hier zu werden. Ich konnte meinen Rennplan genau so durchziehen, wie ich ihn mir vorgelegt hatte. Ich habe genau das gemacht, worauf wir die letzten 3 Jahre hingearbeitet haben. Wir haben den Plan gefunden und ich konnte ihn genauso umsetzen. Es war einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und ich bin dann auch aus den Tränen nicht mehr rausgekommen, bis ich dann angelegt bin, dann zu meiner Freundin und meinem Vater gelaufen bin und denen um den Hals gefallen bin. War einfach der Hammer.
Ja, wenn du es so erzählst, kriege ich halt nur Gänsehaut. Ja. Was macht Olympia so speziell?
Es findet halt nur alle 4 Jahre für gewöhnlich statt. Das heißt, Weltmeister kann man im Rudern zumindest jedes Jahr werden. Das ist leichter verdient als über 4 Jahre hinweg. Und dann, ich weiß nicht, warum es so ist, aber man hat so das Gefühl, dass alle nochmal mehr vorbereitet dahin kommen als auf eine Weltmeisterschaft. Und der Sieg und Niederlage liegen da so nah beieinander. Es gibt Leute, denen ihre Karriere wird da einfach in einem Rennen beendet, wenn sie ausscheiden. Und dann war es das letzte Rennen. Und das ist einfach krass, weil für gewöhnlich, wenn man sich dafür entscheidet, weiterzumachen, ist es eigentlich immer für diesen 4-Jahres-Zyklus, weil Olympia ist einfach das Nonplusultra, ist so viel höher. Und man sieht es ja jetzt auch an dem Interesse an mir, was so eine olympische Goldmedaille auslöst, ist bei weitem nicht vergleichbar mit einer Weltmeisterschaftsmedaille, die ich die letzten 3 Male Weltmeisterschaften stattgefunden haben, gewonnen habe. Nichts im Vergleich zu Olympiagold.
Es ist echt verrückt, weil ich bin dir da unglaublich dankbar, dass ihr uns da auf die Reise mitgenommen habt, weil viele wissen, ich komme aus dem Langdistanz-Triathlon und für mich war immer, ja, Olympia war immer geil. Aber bis zu dem Thema oder bis zu dieser Zeit, wo wir dich jetzt aktiv begleitet haben und auch diese Gefühlslagen so miterlebt haben, dann auch diese mediale Präsenz und wie sich das alles aufbaut, habe ich tatsächlich nie so richtig verstanden, warum Olympia so viel größer ist als alles andere irgendwie. Aber so wie du es jetzt auch erklärt hast und tatsächlich so, wie es wir dann auch miterlebt haben, es hat irgendwie ja so einen speziellen Charakter, dass man das einfach nicht kopieren kann, nicht mit einer Weltmeisterschaft oder Sonstiges.
Es ist einfach um einiges größer und allein der Weg dahin, diese Qualifikation schon 1 Jahr zuvor, da kann man schon scheitern und man kann einfach sein Leben an seinem Lebenstraum scheitern oder ihn sich erfüllen und das ist einfach dieses Emotionale. Als Sportler, ich glaube, jeder Sportler, der einen olympischen Sport ausführt, möchte zu Olympia. Also das ist einfach das Größte für uns und das dann zu erreichen oder nicht zu erreichen, das ist einfach diese Emotion, die den Sport und bei Olympia halt extrem ausmachen.
Ja, und dann auch immer dieses Mentale im Hinterkopf, wenn ich es jetzt verkacke, habe ich erst in 4 Jahren später wieder die Möglichkeit.
Ja, so ist es.
Verrückt. Bin dir da unglaublich dankbar für die Reise. Olli, ich muss kurz was zitieren. Du hast mal gesagt, du bist der einzige Hobbysportler in der Weltspitze. Möchtest du das mal ein bisschen erläutern?
Das habe ich gesagt, weil ich halt neben meinem Sport, neben diesen bis zu 30 Stunden Training pro Woche noch einen Beruf ausübe, um vor Olympia auch meinen Sport zu finanzieren, weil anders geht es halt nicht auf diesem professionellen Level, wie ich ihn ausüben möchte. Und so ist das dann zustande gekommen, weil ich rudere eigentlich ausschließlich gegen Vollzeitathleten, die nichts anderes machen müssen als Training, regenerieren. Bei mir kommt halt noch die Arbeit dazu. Und deswegen ist das eher ein Hobby, weil ich eben meinen Lebensunterhalt nicht davon bestreite.
Du bist ja Unternehmensberater. Du brauchst ja einen unglaublich genialen Arbeitgeber, um das Ganze wirklich dann auch so umzusetzen.
Ja. Also ich habe da sehr viel Glück mit meinem Arbeitgeber Deloitte, weil sie mich halt freistellen für Regatten und Trainingslager, ohne dass ich dafür Urlaub nehmen muss. Das ist ein extremst großes Entgegenkommen, was viele Arbeitgeber auch so überhaupt nicht ermöglichen könnten. Ich habe aufgrund der Größe von Deloitte und auch den vielen Kollegen, die das kompensieren können, beziehungsweise mit denen ich zusammenarbeite, wo ich klar kommuniziere, okay, ich kann an dem Projekt arbeiten, aber an dem jetzt eher nicht, weil ich dort halt dann Saison habe, ist sehr hilfreich. Und in der Buchführung und Steuerberatung, wo ich ja tätig bin, ist es glücklicherweise so, dass die Busy Season immer im Winter ist, also außerhalb von der Wettkampfsaison. Das heißt, das hat auch bei der Auswahl des Berufs sehr gut gepasst, einfach weil sich das Sommer ist Sport, High Season, und dann Busy Season im Winter ist im Unternehmen. Und das hat sich sehr, sehr gut, hat gut gematcht.
Und wer sich jetzt als Sponsor bei dir melden möchte, wenn er das hört, darf sich bei dir oder bei uns melden und wir gehen den Kontakt einfach weiter, oder wie machen wir das?
Ja, das können wir gerne so machen. Also ich vermarkte mich selber, weil ich denke, dass so ein Unique Selling Point ist, und ich glaube, dass auch den Unternehmen entsprechend das Vertrauen gibt, wenn sie direkt mit dem Sportler kommunizieren, anstatt mit einer Agentur. Und wie gesagt, auf meinem T-Shirt ist noch viel Platz, von daher können wir da noch den ein oder anderen Deal hoffentlich machen.
Das wäre auf alle Fälle wünschenswert. Im Endeffekt sind sie dann mehrere Jobs, die du gleichzeitig hast. Du hast den Leistungssport, du hast die Unternehmensberatung, du hast gerade gesagt, du managst dich im Endeffekt mehr oder weniger selbst. Da kommen ja noch sehr, 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 sehr viel mehr Stunden zusammen in so einer Woche. Das ist, wie gesagt, nicht nur 30 Stunden Leistungssport. Wie fährst du dich in der Zwischenzeit runter, wenn du harte Wochen hast im Training, wenn es außenrum jetzt halt früh wird? Wie kriegst du die zwischendurch runtergefahren?
Also Zeit mit Familie, Freunden, meiner Freundin ist sehr, sehr wichtig. Und seitdem ich mit dir zusammenarbeite, auch die Atemübungen. Also innerhalb von 5 Minuten habe ich es mittlerweile drauf, mich da schon in einen ganz anderen Status zu bringen. Hat mich, wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, dass es mich sehr überrascht hat, dass das so viel ausmacht. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, der größte Win, den ich gemacht habe mit der Zusammenarbeit mit dir, auch weil es einfach so einfach ist und ich dadurch wirklich wieder dorthin komme, wo ich hin möchte, selbst wenn ich extrem gestresst bin.
Jetzt warst du nach Olympia ja mal zeitlang im Urlaub. Du und deine Freundin, ihr habt euch die USA mal ein bisschen näher angeschaut, aber auch schon die Ruderregatta in L.A.
Genau, also USA war mega, tolles Land, riesige Weiten, tolle Nationalparks, und L.A. haben wir auch gesehen und dort eben auch die Regattastrecke in Long Beach, die ja aufgrund der baulichen Begebenheiten jetzt nur noch 1500 statt traditionell 2000 Meter haben wird. War interessant zu sehen, und ich denke, in der Vorbereitung auf Los Angeles sollte man auch dort, wie ich es in Paris gemacht habe, das ein oder andere Training absolvieren, um die Strecke genauer kennenzulernen. Aber so vom Eindruck sah ganz gut aus, außer halt, dass es ein bisschen kurz ist.
Wie wird das dein Training verändern?
Das ist eine gute Frage. Also die Rennen, die Weltmeisterschaften, wo wir uns 2027 zum Beispiel für die Olympischen Spiele qualifizieren, werden auf 2000 Meter ausgetragen, genauso wie alle offiziellen Regatten des Weltverbandes bis Los Angeles. Man muss halt schauen, dass man die entsprechenden Rennen dann über 1500, keine Ahnung, wo diese Rennen angeboten werden sollen, aber ich denke, es wird sie geben, dass man sie fährt, und dann muss man natürlich das Training entsprechend anpassen, dass es intensiver und halt nicht mehr auf 2 Kilometer ausgelegt ist, sondern auf 1500, zumindest für das Olympiajahr 2028. Müsste ich jetzt mit meinem Vater nochmal sprechen, ab wann man dann tatsächlich das Training anfängt umzustellen. Ob man das jetzt quasi schon für die 4, eigentlich bereitet man sich ja 4 Jahre auf Olympia vor. Es beginnt jetzt nicht ein Jahr davor, die Vorbereitung. Von daher muss das auch langfristig Hand und Fuß haben, was man macht. Und ja, müssen wir eine Lösung finden.
Vielleicht, wenn du jetzt jemanden erklären müsstest, der im Leistungssport jetzt noch gar keine Erfahrung hat, wie kann man sich das vorstellen, wenn von so einer Ruderregatta auf einmal 500 Meter abgezogen werden?
Ja. Also 500 Meter sind ja 25% unserer Renndistanz. Es ist wie, wenn man sagt, okay, das Stadion ist jetzt zu kurz, der 100 Meter Sprint der Herren wird jetzt nur noch auf 75 Meter ausgetragen. Ist ein bisschen lächerlich eigentlich. Also ich finde gerade, dass diese Strecken und die ganze Tradition, die so im Rudersport verankert ist, was uns unseren Sport auch ausmacht, finde ich ein bisschen schade, dass man das jetzt so einfach ignoriert, beziehungsweise da die Begebenheiten jetzt so hinnimmt, auch von Seiten des IOC, obwohl es ja um Los Angeles herum noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, um da auch eine 2-Kilometer-Regatta auszutragen. Aber man möchte halt alles zentral, relativ zentral in Los Angeles haben. Man möchte keine Satellitendörfer, also kein olympisches Dorf für zum Beispiel Rudern jetzt in San Diego haben. Und das muss man leider akzeptieren so.
Und was macht das körperlich für dich für einen Unterschied? Du musst ja im Endeffekt viel, viel, viel intensiver an die Sache rangehen, als jetzt seit 2000 Meter kommen. Sie ja kaum vorstellen, wenn man dich mal vielleicht schon mal drüber sprechen hat hören, wie sich 2000 Meter so anfühlen in so einem Ruderboot. Ja. Sind ja dann 1500 Meter nun mal um einiges intensiver, oder?
Das würde ich auch sagen, aber wir trainieren auch auf, also 1500 ist so eine Standard-Vorbereitungsstrecke für einen Weltcup zum Beispiel, was wir auch im Training fahren. Und ich glaube, meine Renntaktik so im Allgemeinen, ich brauche nicht zu viel ändern, glaube ich. Ich gehe schnell raus, versuche dann einen hohen Speed zu halten, die Gegner mürbe zu machen und dann hinten raus nochmal Gas zu geben. Und ich glaube, ich habe da tatsächlich vielleicht einen größeren Vorteil als andere Athleten, weil die mit einer anderen Renntaktik fahren, diese 1500 zu bestreiten. Das heißt, ich müsste da wahrscheinlich weniger anpassen als andere.
Bin ich sehr gespannt, was die nächsten Jahre so passiert. Olli, wie geht's für dich jetzt weiter? Hast du schon wieder Rennen geplant?
Ja, also die nächsten Wochen sind ein paar Einladungsregatten, aber das ist jetzt kein hohes Niveau. Nächstes Jahr werde ich erstmal zum Studieren nutzen tatsächlich, werde mich natürlich fit halten und weiterhin trainieren. Ich muss aber schauen, wie Regatten, Trainingslager etc. dann in meinen Studienplan auch reinpassen. Also das nächste Jahr wird dann doch eher Fokus auf dem Studium liegen. Und dann 2026 möchte ich wieder eine normale Saison fahren und dort auch dann hoffentlich Weltmeister wieder werden.
Und du ziehst jetzt ein Jahr in die Schweiz, habe ich gehört, oder?
Genau, dort ist meine Uni, wo ich ein Jahr einen MBA mache. Und glücklicherweise nahe bei meiner Freundin dann auch. Und ja, ich freue mich drauf.
Hat auch Vorteile dann.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, alles neu nach Olympia. Da kommt das jetzt auch noch dazu. Also es ist sehr, sehr spannende Zeit gerade bei mir.
Olli, zum Schluss würde ich dir tatsächlich gern drei Fragen stellen. Okay. Was würdest du gern mehr im Leben haben?
Mehr Zeit wäre gut.
Es ist spannend, weil ganz viele Sportler und Unternehmer, die wir das auch fragen, sagen genau das Gleiche.
Ja, Zeit ist halt das Wertvollste, was man haben kann, glaube ich. Die Frage ist halt immer, wie man sie nutzt und gegen was man sie eintauscht. Und deswegen ist das eigentlich eine Antwort, die fast jeder geben würde, glaube ich.
So, also Zeit im Leistungssport für Regeneration, Familie, Freunde, genau. Leben.
Ja, also ich glaube, mehr trainieren macht manchmal nicht wirklich Sinn. Also man muss da wirklich schauen, dass man da schon am oberen Rand ist, um sich dann halt auch stetig weiterentwickeln zu können. Weniger ist nicht zu empfehlen. Mit einer 4-Tage-Woche würde ich nicht Olympiasieger werden, das weiß ich heute jetzt schon. Und ansonsten diese Freizeit, wo man ja sehr viel Opfer bringt in diesen 4 Jahren Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, ist schon, wäre gut, wenn man da ein bisschen weniger von opfern müsste. Mhm. Ja.
Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Ich möchte Menschen dazu inspirieren, rauszugehen, Sport zu treiben, das zu machen, was sie wirklich wollen und dabei auch andere Wege zu gehen, wie ich ihnen zum Beispiel vom Schwimmen zum Rudern gegangen bin. Mag vielleicht komplett crazy klingen, aber es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und wenn man wirklich Spaß an was hat und davon überzeugt ist, dass es funktioniert, dann sollte man dem auch nachgehen. Und ich möchte den Leuten so in Erinnerung bleiben, dass ich Leute dazu inspiriert habe, das volle Potenzial auszuschöpfen und ja, ihr Leben zu genießen. Ja.
Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ein erfülltes Leben ist, wenn ich viel Zeit mit meinen Liebsten verbringen kann und auch meine Ziele, die ich mir selbst stecke, meine Vision erreichen kann und umsetzen kann, dann kann ich sehr, sehr zufrieden sein. Und ich habe auch persönliche Lebensziele mir gesteckt, frage mich immer, ob mich gewisse Situationen einem meiner Lebensziele weiterbringt. Und so treffe ich auch meine Entscheidungen im Leben. Und ich finde das mega, weil das einfach allem, was man macht, so einen persönlichen Touch nochmal mehr gibt und einen noch mehr motiviert.
Ich finde die Antwort unglaublich schön, weil es macht den Eindruck, als ob du dich nicht nur als Leistungssportler definierst oder als Ruderer.
Nein, das ist eins von, also ein Ziel war immer Olympia, also Olympionike zu werden, weil mein Großvater mir damals als Kind eben auch die Olympia-Bücher gezeigt hat und da ist dieser Traum von Olympia schon sehr früh in mir gewachsen. Und die anderen Lebensziele, die ich habe, die vier, die haben tatsächlich relativ wenig mit Sport zu tun. Manchmal bringt der Sport mich auch näher an ein anderes Lebensziel dran, aber ich habe noch viele, viele andere Seiten als nur der Ruderer, der ich bin.
Hast du das Gefühl, dass dir das auch so stark macht, diese Leichtigkeit, die du dir da auch erhältst, dass es eben nicht nur Rudern gibt?
Auf jeden Fall. Also das gibt mir auch wieder Sicherheit, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass ich meine Leistung einerseits im Rudern schon bringen kann, aber auch sonst halt einfach dieses Backup immer habe, wo ich zurückfallen kann, sei es Familie, sei es ein Beruf, der mir meinen Lebensunterhalt sichert. Das ist einfach, ich glaube, ich habe das nicht schlecht hinbekommen.
Ich glaube sogar, du hast es sehr gut hinbekommen.
Danke dir.
Ja, es ist wirklich schön, weil egal, ob ich die vorher kennengelernt habe oder die Zeit dazwischen oder jetzt, seitdem du Olympiasieger bist, du bist heute nicht nur Olympiasieger, sondern du bist am Ende einfach ein unglaublich liebevoller Mensch. Ich habe dir das auch schon mal geschrieben nach Olympia, aber das gibt es, finde ich, bei ganz, ganz wenigen Sportlern. Und das ist mir ganz krass aufgefallen, selbst bei der Berichterstattung danach im Fernsehen oder wo auch immer man es gesehen hat, dass da viel, viel mehr dahinter steckt als einfach nur der Sportler.
Dankeschön. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich bin auch froh, dass ich das, glaube ich, ganz gut hinbekommen habe, selbst nach der Goldmedaille, dass ich immer noch die gleiche Person bin. Und das möchte ich auch so beibehalten.
Super. Olli, mach so weiter. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht, dass du halt da warst, wirklich, weil ich weiß, wie wenig Zeit du gerade hast. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne.
Und ich freue mich auf die nächsten 4 Jahre. Ja. Zu beobachten, was da so passiert.
Danke dir. Alles Gute dir auch.
Danke, Olli.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.